Ein Platz im Basler Regierungsrat ist noch frei. Der Sitzverteidiger will die bisherige Esther Keller von den Grünen-Liberalen. Konkurrenz bekommt sie von der Anina Ineichen von den Grünen. Ein Zweikampf, der sich am 24. November entscheidet.
Wahllokal. Der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Gross Rot und Sie sind heute noch dabei.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 11. Folge von unserem Podcast. Grüezi miteinander, sagen diesmal Silvana Schreier von der BZ Basel.
Und der Stefan Gutknecht von Radio Basilisk. Für diese Folge gehen wir einen neuen Weg. Und zwar gibt es ein Duell, ein Streitgespräch zwischen den beiden Kandidatinnen für die Regierung, die eben noch im Rennen sind. Wir begrüßen Esther Keller von der GLP und Anina Ineichen von den Grünen im Studio.
Grüezi miteinander.
Grüezi.
Esther Keller, Sie als amtierende Regierungsrätin, Sie müssen jetzt nochmal ein zweites Mal Wahlkampf betreiben. Wann haben Sie zuletzt eine Ehrenrunde müssen machen oder sozusagen nachsitzen?
Ich glaube, im Sport passiert einem das immer mal wieder, dass man bei einem Turnier beispielsweise ins Verlierer-Bracket geht und sich dann noch muss zum Sieg führen kämpfen. Also das ist mir bestens bekannt.
Mögen Sie noch, nach schon so einem langen Wahlkampf?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich aufgrund von der Ausgangslage auch ohne Bündnispartner mit dem musste rechnen und auch gerechnet habe und entsprechend ein Stück weit auch meine Energie eingeteilt habe. Darum, ja, absolut, ich mag noch.
Anina Ineichen, Sie sind sicherlich voller Motivation nach. Sie haben nach dem ersten Wahlgang gesagt, Sie wollen nochmal antreten in dem zweiten Wahlgang. Wie geht es Ihnen?
Ja, noch voller Energie. Vor dem ersten Wahlgang kurz in die Ferien können, um ein bisschen Batterie wieder aufladen. Jetzt geht es noch gut weiter.
Nehmen Sie den zweiten Wahlgang intensiver wahr, weil jetzt kann man ja noch mehr auf den Mann respektive auf die Frau spielen.
Das erlebe ich weniger. Er ist sicher ein bisschen an Leichtigkeit verloren, weil es so ganz konkret ist und weil wir nur noch zu zweit sind.
Jetzt wollen wir die Gelegenheit, dass Sie beide da sind, auch noch nutzen und Sie ein bisschen besser kennenlernen und auch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch den ein oder anderen Fun-Fact liefern, was zu Ihrer Person zu wissen gibt. Wir haben hier die Rubrik «Entweder oder». Wir haben das mit allen Fraktionspräsidentinnen und Präsidenten schon mal durchgespielt und haben uns jetzt die besten Fragen noch mal für Sie beide rausgeschrieben. Frau Ineichen, Kopf- oder Bauchmensch?
Kopf.
Frau Keller?
Auch Kopfmensch, ja.
Gehen Sie joggen lieber oder ins Fitnessstudio?
Lieber joggen, aber mich findet man doch auch ab und zu im Krafttraining, ja.
Mich findet man ausschließlich vom Rennvelo und nur in der Natur.
Sie läuft im Moment gerade noch, darum die Frage muss fast sein, Herbstmesse oder Weihnachtsmarkt?
Beim Weihnachtsmarkt gibt es da klebrige Glühwein, der ab und zu einfach trotzdem gut ist. Von dem her, bei mir, glaube ich, der Weihnachtsmarkt.
Der rote oder der weiße Glühwein?
Der weiße ist eben schon auch noch gut, ich wechsle ab.
Frau Ineichen?
Ganz klar Herbstmesse.
Was gehen Sie am liebsten machen an der Herbstmesse?
Ich habe sehr gerne Bäckerschmitz. Also gehe immer ein essen und sonst einfach ein bisschen durchspazieren und die Masse bestaunen. So.
Die findet man ja an vielen Orten, die Bäckerschmitz. Überall sind sie ein bisschen anders. Haben Sie einen Lieblingsstand?
Nein, ich gehe immer dort, wo ich es antrifft.
Gehen wir auf eine andere Ebene. Lieber Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
Ui, ich bin ein Kopfmensch. Ich glaube, beide Optionen bestehen im Moment nicht. Die Zukunft kennen ist wahrscheinlich unter Umständen extrem unangenehm, darum lieber in die Vergangenheit reisen.
Ja, als Historikerin unbedingt in die Vergangenheit reisen, weil ich glaube, man kann ganz vieles auch erklären und besser verstehen, was heute ist und damit dann auch aufgleisen, was in Zukunft kommt.
Lieber selber kochen oder bekocht werden?
Touché, in meinem Fall bekocht werden. Ich bin wirklich keine begnadete Köchin, weil ich auch sehr, sehr selten daheim bin. Von dem her, ich werde schon gerne bekocht.
Und dann daheim bekocht werden oder ins Restaurant gerade?
Beides schön. Daheim ist immer mal wieder gemütlich und im Restaurant kann man einfach. Und also, es hat ja so viele tolle Restaurants in Basel, da kann man so viel entdecken.
Ich kann sehr gut kochen. Ich habe einen Gemüsekorb. So gesehen wie, muss ich viel daheim essen, aber ich gehe auch unglaublich gerne ins Restaurant.
Mit einem Gemüsekorb muss man auch immer ein bisschen kreativ sein. Klappt das meistens mit den verschiedenen Gemüse, die dann dort drin sind?
Ja, in der Regel schon. Aber ich koche auch noch gerne nach Rezept, weil dann kann man irgendwie nebenan einen Podcast hören und muss sich nicht konzentrieren.
Dann zum Abschluss noch die Frage. Nie wieder über den Abbau von Parkplätzen diskutieren oder sich nie mehr über eine Baustelle nerven?
Lieber nie mehr über eine Baustelle nerven. Ich schwätze wahnsinnig gerne über Parkplätze.
Ja, ich wäre, glaube ich, lieber nicht mehr sich über Baustellen nerven, weil ich einfach finde, das ist so eine fundamentale Investition in Klimaschutz und in unsere Infrastruktur. Da wäre es noch schön, wenn die Leute sich das würden bewusst sein. Es ist ja noch lustig, wenn Touristen nach Basel kommen, dann sagen sie, wow, die vielen Baustellen, euch geht es wirtschaftlich offensichtlich gut. Also von dem her auch Baustellen lieber nicht mehr
so. Wobei wir beim einen oder anderen bei der Basel in Basel durchaus auch mal anders hören, wenn es um Baustellen geht. Aber man darf sicherlich froh sein, dass jetzt der Freistoss vorbei ist.
Das ist tatsächlich ein schöner Moment, ja.
Gehen wir in den Wahlkampf rein. Anina Ineichen, Sie haben ja eigentlich Regierungspräsidentin werden, haben der Konradin Kramer herausgefordert. Jetzt steigen Sie ins Rennen ums Bau- und Verkehrsdepartement. Ist das ein Trostpflasterli?
Nein, überhaupt nicht. Ich hätte es toll gefunden, wenn das Regierungsratspräsidium grün gewesen wäre, weil es doch eine wichtige Schnittstellenfunktion hat und auch das Aussenbild von Basel prägt. Aber das BVB ist ein ganz spannendes und auch wichtiges Departement und das wäre auf jeden Fall gut, wenn das in einer original grünen Hand wäre.
Als ich sie vor ein paar Wochen zum Porträt getroffen habe, das war noch ganz am Anfang des Wahlkampfs, war noch etwas ruhiger, als wir sie jetzt haben, haben sie zu mir gesagt, sie wollen auf keinen Fall Esther Keller als bisherige Regierungsrätin angreifen, weil bessere Grünliberale in der Regierung als gar keine Grüne. Jetzt ist es anders, jetzt sind sie im Zweikampf. Ist das ein bisschen unangenehm für sie?
Nein, ich hätte mir ganz klar eine andere Ausgangslage gewünscht. Ich möchte möglichst viele grüne Stimmen in diesem Regierungsrat. Die Frage stellt sich jetzt schlicht nicht mehr. Und aus dieser Perspektive heraus, was ich jetzt habe, ist es klar, dass ich gerne eine grüne Stimme hätte.
Darum sagen Sie auch, dass die Zauberformel ausgedient hat, die 3-1-3.
Hat man nach so kurzer Zeit schon von einer Zauberformel schwätzen, das würde ich jetzt mal hinterfragen. Also im Moment, das ist ja immer ein bisschen das Menandrieren. Das 3-1-3, das ist ja dann eigentlich gleich immer eine Lagerfrage. Im Endeffekt bringe ich eine grüne soziale Stimme mit und das ist das, was ich mir wünsche für die Regierung.
Frau Keller, wie ist es mit dieser Zauberformel? Spürt man die in der Regierung?
Ich bin überzeugt, dass man die spürt und das bestätigen mir auch viele Menschen. Ich glaube, man spürt es einerseits, indem man merkt, dass die Regierung heute, so wie sie zusammengesetzt ist, wirklich ein gutes Team ist. Wir entscheiden miteinander, wir finden wirklich gute Lösungen und das sieht man auch, wenn man jetzt die letzte Legislatur anschaut. Wir haben wirklich viele Erfolge können verbuchen. Es geht uns finanziell sehr gut, wirtschaftlich. Wir haben können Investitionen sicherstellen in unseren Wirtschaftsstandort. Sachen wie das OECD-Steuerpaket oder Steuerpaket für die ganze Bevölkerung. Sozial haben wir vorwärts gemacht. Und das immer mit ausgewogenen und wirklich auch mehrheitsfähigen Lösungen, die das Parlament und die Bevölkerung auch häufig bestätigt haben. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger, ja, die Balance dunkt mir schon einen wichtigen Aspekt.
Gleichzeitig werden Sie von den Bürgerlichen im Moment im Wahlkampf als das kleinere Übel, in Anführungs- und Schlusszeichen, bezeichnet. Man will zu wenig das Liberale spüren, das in Ihrem Parteinamen drin ist. Ist das eine gute Ausgangslage für Sie?
Ja, das ist sicher ein bisschen das Schicksal von der politischen Mitte, dass man denen rechts zu links ist und denen links zu rechts ist. Aber es ist schon klar, es gibt natürlich wesentliche Unterschiede jetzt auch zwischen Grün und Grün-Liberal, zwischen meinen Positionen und auch von der Anina Ineichen. Und wenn man die ausgewogene Regierung weiterhin möchte, wo es eben nicht einen Überhang gibt in die eine oder andere Richtung, dann ist es klar, dass man in diesem zweiten Wahlgang mehr muss wählen.
Wenn man anschaut, ist es so, Frau Ineichen, Sie dürfen den Rückhalt von Ihrer Partei spüren und vom ganzen linken Lager, was sich für Sie ausgesprochen hat. Spüren Sie den Rückhalt auch? Man hätte ja vielleicht auch meinen, dass die SP vielleicht noch ein bisschen verschnupft ist, wegen dem Angriff auf Ihren Sitz von Beat Jans im Frühling mit dem Jérôme Thirier.
Nein, überhaupt nicht. Also ich spüre eine starke Unterstützung. Es anerkennt auch die SP, dass mir eigentlich ein Sitz zu gut hat, rein numerisch. Und ich sehe es jetzt gerade auf der Straße, dass da von allen Parteien immer Leute dabei sind. Es ist Politik, wir sind alles Politiker und manchmal kämpft man gegeneinander und im nächsten Moment wieder füreinander.
Frau Keller, Sie haben vorher angesprochen, es gibt doch Unterschiede zwischen den Grünen und den Grünen-Liberalen. Wir von der BZ, wir haben mal die beiden Smart Spiders verglichen, von Ihnen Daten von 2020, von der Frau Ineichen Daten von 2024. Man hat müssen sehen, dass gerade bei Themen, wo sich das Bau- und Verkehrsdepartement darum kümmert, die Unterschiede marginal sind. Wie kommt es dazu?
Ich glaube, weil wir in der allgemeinen Stossrichtung ähnliche Anliegen haben. Also Begrünung ist natürlich ein Thema, das uns verbindet, Klimaschutz, aber auch aktive Mobilität. Aber ich denke, es gibt dann doch noch Schattierungen. Ich denke jetzt hier beispielsweise an Stadtklimainitiativen, die wir hatten, die einfach in unrealistisch kurzer Zeit dermassen grosse Flächenziele hatten, die so viel noch mehr Baustellen ausgelöst hätte, dass wir uns als Regierung dagegen ausgesprochen haben. Und ich bin dort auch sehr froh gewesen, dass die Stimmbevölkerung auch bestätigt hat, es geht schon etwas. Es geht voran, aber man muss jetzt nicht in 10 Jahren die ganze Stadt umgraben. Und das, denke ich, sind schon Unterschiede.
Wo sehen Sie die Schattierungen?
Es ist ja nicht nur eine grüne Frage, sondern es ist immer auch eine soziale Frage. Man sieht das beim Wohnschutz, man sieht das aber auch bei Hitzemassnahmen, Lärmschutzmassnahmen. Und dort ist, glaube ich, ein grosser Unterschied, wenn man als Soziale immer mitdenkt in der grünen Partei. Und gerade wenn wir jetzt schwätzen von der Stadt Klima, dort meinen wir es, glaube ich, einfach ernster bei dieser Initiative. Natürlich wäre es eine riesen Hau-Ruck-Aktion gewesen. Aber handgerum haben wir auch die Klimakrise, die wir jetzt mit drin stecken, die halt nicht auf uns wartet, dass wir mitkommen. Und dann muss man halt wie schauen, wie können wir denn die Bevölkerung mitnehmen? Wie schaffen wir es kommunikativ? Wie schaffen wir es durch Erklären, dass sie die Dringlichkeit verstehen, dass sie die Massnahmen mittragen, wo sie notabene alle werden davon profitieren.
Wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt Bau- und Verkehrsdirektorin wären ab Februar?
Ich habe jetzt gerade letztens gesehen, dass London eine wunderbare Kommunikationskampagne hat im Moment, wo sie auf so Massnahmen, die die Stadt will machen, hinweisen, wo sie darauf hinweisen, die Stadt hat Ziel, die sie will erreichen. Da hat es bei uns jetzt im Anschlagbrett ein A4-Blättchen mit einem QR-Code drauf und einem Eisbär, den man dann kann nachlesen. Und das ist wie verschenkt, weil es wäre eigentlich eine tolle Homepage, die wir hätten. Und wir müssen halt die Bevölkerung auch informieren darüber, als wir das machen wollen, als wir vorwärts machen wollen.
Nehmen Sie die Bevölkerung zu wenig mit, Esther Keller?
Also ich glaube, in der Kommunikation kann man immer noch besser werden. Es ist auch immer ein bisschen Abwägen, wo setzen wir die Steuergelder ein. Im Moment setzen wir die Steuergelder tatsächlich einfach in der Umsetzung ein. Wir haben jetzt gerade im Parlament 50 Millionen Franken beantragt, um im Rahmen von diesem Fernwärmeausbau wirklich jede Strasse zu prüfen und zu schauen, wo kann man begrünen, wo kann man die Verkehrssicherheit erhöhen. Und da liegt unser Fokus drauf. Ich glaube, der beste Beweis ist, wenn die Leute auf der Strasse nachher sehen, es hat sich etwas verändert. Und ich denke jetzt hier an das Wettsteinquartier, wo wir dutzende Bäume haben können pflanzen, breitere Velowege und auch den ÖV besser können durchführen. Also es gibt Veränderungen in der ganzen Stadt und das müssen die Leute sehen.
Veränderungen, die Sie herbeiführen wollen, ist auch in einem politischen Punkt auch eine wesentliche Differenz zwischen Ihnen beiden. Es ist die Vorlage, die am 24. November zur Abstimmung kommt, im ganzen Päckchen vom Bund, der Rheintunnel. Sie vertreten ganz klar die Position «Ja», Esther Keller, an Ihnen einreichen. Sie sind dagegen. Wenn Sie jetzt wurden in die Regierung kommen, an Ihnen einreichen. Die Regierung hat gesagt, ist auch vor ein paar Wochen wieder die Medienmitteilung gekommen, Basler Regierung steht hinter diesem Projekt. Wie wäre das für Sie, wenn Sie jetzt den Sprung würden schaffen?
Wir haben die Klimaziele, die wir erreichen wollen, und wir haben jetzt einen Tunnel, den wir bauen, und das widerspricht sich sehr stark. Vorausgesetzt, dass die Bevölkerung schweizweit das Tunnelprojekt annimmt, dann unterstand ich auch dem Kollegialitätsprinzip, und dann würde man schauen, wie können wir die Klimaziele vorwärts treiben, obwohl der Tunnel gebaut wird. Das heisst, wir müssten massiv vorwärts machen im Bereich von der, dort, wo wir können, also bei den kommunalen, also bei den kantonalen Strassen.
Wenn es schweizweit ein Ja würde geben, in Basel steht aber ein Nein, würde das für Sie die Situation verändern?
Ich glaube, wir können es noch stärker als Zeichen dafür nehmen, als wir bei den Begleitmassnahmen alles geben müssen. Als wir die Klimaziele müssen, als wir die Emissionen, die es mehr gibt durch den Tunnel, dass wir das kompensieren können. Wir können das leider nur auf der kantonalen und auf der Quartierstrasse machen, weil wir haben keine Zusicherung, dass bei den Osttangenten etwas wird passieren.
Wie würden Sie das Zeichen aufnehmen von der Basler Stimmbevölkerung, Esther Keller?
Also für mich ist ganz, ganz klar, dass eine grosse Chance vom Rheintunnel wirklich ist die Entlastung vom Ausweichverkehr und vom Lärm. Wir haben dort wirklich auch eine Verantwortung gegenüber den Anwohnenden vor Ort, die wirklich unter dem Lärm leiden. Und wenn man daran denkt, dass ein Lastwagen 10-mal so laut ist wie ein Personenwagen, dann kann man sich etwa vorstellen, was das bedeutet. Also ich sehe es wirklich als grosse Chance. Und es ist klar, die Osttangente nachher soll die Kapazität wieder haben, damit eben es keinen Ausweichverkehr mehr im Quartier gibt. So können wir eben auch die Velowege besser machen, den ÖV schneller fahren lassen. Also das wiederum wird auf unsere Klimaziele auch einschränken.
Aber wenn die Basler Stimmbevölkerung Nein sagt? das Zeichen?
Man muss schon sehen, es ist natürlich ein Projekt vom Bund. Es ist nicht ein Projekt, das der Kanton vorantreibt. Also wir müssen
aber 60% Nein als Beispiel. Wenn ja. es jetzt würde gehen, rot-grünen Basel, wo durchaus könnte sein, dass ja. das Projekt abgelehnt wird.
Also demokratiepolitisch ist ganz klar, dass wir mehr respektieren, dass es vom Bund, von der Schweiz ein Ja gibt. Die Ausgestaltung haben wir tatsächlich weitgehend in der Hand, weil wir können entscheiden, wie wir unser Stadtstrassennetz gestalten, ob wir das auch verkehrsberuhigen und ob wir das wirklich zu einer Chance machen.
Also wenn es aus Basel statt ein Nein gibt, ist die Regierung aufgefordert, das Nein ernst zu nehmen in der Umgestaltung denn?
Unbedingt. Also wir haben ganz viel in der Hand. Ich glaube, das ist ja auch immer die Sorge, dass alles in der Kompetenz vom Bund sei und wir überhaupt keine Möglichkeiten haben. Aber wir sehen ja, heute hat es ganz viel Ausweichverkehr quer durch die Stadt. Und wenn wir beispielsweise, dann, wenn der Rheintunnel in 15 Jahren würde aufgehen, können wir gewisse Strassen für den Durchgangsverkehr sperren oder so unattraktiv machen, dass die Leute eben wieder die Osttangente nehmen und nicht quer durch die Stadt fahren.
Aber das könnten wir heute schon machen. Also wir könnten ja heute schon den Durchgangsverkehr verhindern, dann würde es noch mehr Stau geben auf der Osttangente. Das würde vielleicht dazu führen, dass noch mehr auf die Schiene umsteigen würden oder sich zweimal würde überlegen, ob sie durch Basel fahren wollen.
Das klingt mir jetzt ein relativ radikaler Ansatz jetzt in einer Strasse, wo es eh schon staut, noch mehr zu stauen. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich wirklich schauen, dass vor allem der Schwerverkehr unter den Boden kommt und wir die Osttangente, wir haben relativ viel Regionalverkehr, die Osttangenten auch für das können nutzen. Was ich mir vorstellen kann, oder sehr gut vorstellen kann, und wo wir auch im Gespräch sind mit dem Bund, ist, dass man beispielsweise einen Teil der Osttangente neu nutzt. Dass man sagt, wie in Genf, man nutzt eine Spur für Carpooling, also man darf nur, wenn mehrere Leute in einem Auto sitzen, die Spur benutzen oder eine ÖV-Prioritäten Spur. Also so Sachen sind sehr denkbar.
Aber man spürt bei Zuse, bei Ihnen sind generell im Moment zu viele Autos noch unterwegs. Sie möchten eigentlich mit Massnahmen kommen, wo die Leute, sag jetzt mal, vom Auto wegtreibt, aufs Velo, ins Tram, in den Bus.
Nicht wegtreibt, aber wo sie überzeugt, dass es eben anders geht. Das hat ganz viel mit der Infrastruktur zu tun. Wenn wir eine gute Infrastruktur für Fußgängerinnen und Fußgänger oder Velofahrende zur Verfügung stellen, würde das sicher mehr genutzt werden. Wenn wir, sagen wir jetzt bei den Osttangenten, massive Temporeduktionen würden machen, würden vielleicht die, die schnell, wenn sie ausweichen, es gibt ja bereits eine Ostumfahrung via Deutschland und Rheinfelden, die man könnte nehmen. Wir haben gerade beim Schwerverkehr, wo wir sagen, wir haben die Alpinitiative angenommen. Das ist auch ein Auftrag, den wir eigentlich haben oder die Schweiz hat. Und das meiste Schwerverkehr sollte eigentlich auf der Schiene sein. Und man muss denen nicht eine Option bieten, wie sie weiterhin auf der Strasse bleiben können.
Also ich möchte da, den grössten Hebel haben wir definitiv, also was aus Audi oder den Platzbedarf vom Audi in der Stadt braucht, haben wir im grenzüberschreitenden Verkehr. Und was wir jetzt machen, und das ist etwas, was ich wirklich mit grosser auch Leidenschaft vorantreibe, ist der Bahnausbau. Man sieht beispielsweise, dass Pendlerinnen und Pendler aus dem Elsass zu 90% mit dem Auto kommen. Und da sind wir jetzt intensiv dran, mit Frankreich Lösungen zu finden, dass wir schon in den nächsten Jahren eben eine S-Bahn regelmässig nach Frankreich haben. So kriegt man den Wechsel auch vom Auto auf die Schiene an.
Ist da Bereitschaft da? Jetzt gerade vom Ausland?
Ja, sehr. Also wir sind dort auch sehr, sehr professionell aufgestellt über Aglo Basel. Das wird schon lange geplant. Da ist man schon die konkreten Züge am Aussuchen. Also Frankreich ist auf sehr gutem Weg. Wo jetzt aber nächstes Jahr wirklich ein wichtiges Jahr ansteht, ist beim Bahnausbau von Seiten Bund. Also Stichwort Herzstück, Stichwort trinationale S-Bahn, die unterirdische Verbindung. Da stehen ganz, ganz wichtige Verhandlungen an nächstes Jahr, wo es auch wichtig ist, dass wir uns von Basel aus einbringen.
Frau Ineichen, Sie haben vorher schon ein Verkehrsmittel angesprochen, eins, das Ihnen sehr geläufig ist oder Ihnen beiden sehr geläufig ist. Sie sind beide oft auf dem Velo anzutreffen, wenn Sie in Basel-Stadt unterwegs sind. Warum entscheiden Sie sich gerade immer wieder für das Fortbewegungsmittel?
Es ist unglaublich effizient in der Fläche. Es braucht überhaupt nicht viel Platz und auch in der Geschwindigkeit. Ich glaube, gerade die Kilometeranzahl oder Meteranzahl, die man in der Stadt zurücklegt, ist das Velo einfach perfekt dafür. Wenn man noch ein bisschen weiter gehen will, ist ein E-Bike perfekt dafür. Und ich glaube, mit der richtigen Infrastruktur, wenn sich die Leute sicher fühlen, könnte man dort einen massiven Ausbau machen. Es läuft ja schon viel, muss man sagen. Es sind viele Leute mit dem Velo in Basel unterwegs, aber wir haben auch viele Unfälle. Und ich glaube, dort muss man einfach jetzt sehr schnell sehr gute Massnahmen treffen.
Ja, ich glaube, gerade im Bereich Velo haben wir fest vorwärts gemacht. Jetzt allein in meiner Amtszeit hat die Zahl der Velofahrenden noch um 20% zugenommen. Ich persönlich bin sehr, sehr gerne auch zu Fuß unterwegs, um einfach die Sachen erleben zu sehen. Ich beobachte gerne, ich schaue die Stadt damals wieder an, als hätte ich sie noch nie gesehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass einfach sehr viele Leute nicht mit dem Velo oder zu Fuß können unterwegs sein. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, als ich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen habe und dann wirklich auch auf den ÖV angewiesen war. Und zwar auf einer Station, die ganz in der Nähe ist, weil schon 500 Meter zu weit gewesen sind für mich mit Stück. Also ich glaube, man darf bei der Verkehrsplanung auch einfach immer nicht vergessen, dass es nicht nur Leute gibt, wie wir jetzt hier in diesem Raum, wo alle gut zu Fuß sind, sondern dass es eben auch die anderen gibt. Und für die müssen wir die Infrastruktur unbedingt mitplanen.
Gerade diese Leute sagen ja, nicht Parkplätze abschaffen, sondern Parkplätze behalten, weil eben sie auch das Auto brauchen, gerade für gewisse Strecken. Was sagen Sie zu diesen Leuten, wenn sie mit diesem Argument kommen?
Das ist unbedingt ein Thema. Die Frage ist einfach, wo müssen die Autos parkiert werden und wo muss es beispielsweise eine Gelegenheit geben, dass man jemanden ein- und aussteigen lassen kann. Also wir sehen einfach, dass heute im Strassenraum sehr viele Autos Langzeit stehen und so wichtige Flächen in Anspruch nehmen, die man auch für anders könnte nutzen. Ich sage für eine Boulevard-Gastronomie, wie man das während Corona gemacht hat, oder Begrünung oder Veloweg. Und darum sagen wir, wir versuchen wirklich, die parkierten Autos unter den Boden zu kriegen, aber auch damit oberirdisch eben man jemanden ein- und aussteigen lassen kann, das Gewerbeparkplatz findet. Also all die, die auf ein Auto angewiesen sind, die sollen das unbedingt weiter können verwenden.
Frau Ineicher, sind Sie auch dafür, Parkplätze eher abzuschaffen und unter den Boden zu versetzen?
Also Tiefgaragen sind natürlich, wenn man sie neu muss bauen, unglaublich emissionsreich. Ich glaube, das sollte man in der Tendenz eigentlich nicht mehr machen. Es gibt einfach ganz viele Tiefgaragen, die jetzt im Moment, glaube ich, auch leer sind. Also zumindest in meiner Wohnumgebung im Gundel jetzt überall Schilder, dass es noch Platz zum Vermieten hat. Es ist einfach nicht attraktiv, weil sie zu teurer sind, als wenn man es auf der Allmende abstellt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass was Esther Keller gesagt hat, dass wir schauen müssen, dass die das Auto wirklich brauchen, dass die das noch haben. Oder dass die wirklich einen Parkplatz brauchen, die noch zur Verfügung haben. Und im Moment ist das nicht der Fall. Viele greifen aufs Auto zurück, weil sie sich dort vermeintlich am sichersten fühlen, weil es eben einfach noch nicht sicher ist oder nicht wirklich sicher ist auf dem Velo oder zu Fuß. Man sieht das an den Unfallstatistiken. Es gibt grosse Städte, die keine schweren Unfälle haben im Velobereich oder auch bei den Fußgängern. Natürlich gibt es immer wieder mal einen Unfall, selbst verschuldet oder so, aber viel kann man dort mit Infrastruktur auflösen und das ist bei uns nicht gegeben.
Sie sind Co-Präsidentin von ProVelo bei der Basel. Sie kennen also die Situation in Basel-Stadt perfekt. Wo braucht es denn konkret Verbesserungen?
Es braucht in vielen Bereichen eine eigene Velospur. Wo heute einfach, also natürlich, wir haben einen engen Strassenraum, aber dann muss man Prioritäten einfach entsprechend setzen oder schauen, wo kann man sie anders setzen. Es braucht bei Kreisel, oder also häufig gerade dort, wo es eigentlich gefährlich wird, hört bei uns im Moment der Velostreifen auf. Dort muss man es durchgehend machen, also man durchgehend sichere Wege haben. Es ist eine Prioritätensetzung vom Strassenraum und die ist schmerzhaft für gewisse Verkehrsteilnehmer, aber das muss man, glaube, den Mut muss man erbringen.
Wenn immer mehr über Verkehr reden, sei es Parkplätze, ja angesprochen, Tiefgaragen, die viel Geld kosten, Veloinfrastrukturverbesserungen, die Geld kosten. Man kommt immer wieder auf das Thema Geld zurück. Tut hier Basel genug investieren jetzt rein, wenn man das Geld anschaut?
Also gerade Veloinfrastruktur kann man eigentlich, glaube ich, mit sehr wenig Geld umsetzen, wenn man den Strassenraum neu aufteilt. Wenn man es natürlich neu muss bauen, weil man nicht will, all die Hierarchien aufbrechen im Strassenverkehr, dann kostet es schnell viel Geld. Aber ich glaube, das ist die falsche Diskussion. Wir müssen eigentlich einfach über die Hierarchie im Strassenverkehr schwätzen und dort sind die Fußgänger und Fußgängerinnen zu oberst, meines Erachtens. Dann kommen die Velofahrer und dann die Autofahrer.
Ja, also wir machen wirklich sehr, sehr viel und Zahlen geben uns dort auch recht, dass eben mehr Leute auch zu Fuß unterwegs sind und mit dem Velo. Wenn man jetzt im Zug von dem Fernwärmeausbau, wo ja im Moment unglaublich und also man muss sagen belastend viele Baustellen in der Stadt auslöst, sind wir bei jeder Strasse wirklich am Schauen, was kann man besser machen. Das Wichtigste ist bei einem Velonetz so, die Schwachstellen in einer Route rauszunehmen und zu verbessern. Weil wir sehen immer wieder, dass die Leute beispielsweise das Velo nicht nehmen, weil sie sich an einer Stelle unsicher fühlen. Und wir haben jetzt gerade 50 Millionen beim Parlament beantragt, um eben die Umgestaltung sowohl bezüglich Begrünung wie auch bezüglich Verkehr zu machen. Also ich glaube, da läuft sehr, sehr viel. Ich denke auch an ein neues Verkehrsregime, das wir gemacht haben bei der Münchensteiner Brücke, wo am Anfang auch Kritik gegeben hat, weil es halt ungewohnt war. Oder das Rechtsabbiegen am Rotlicht, wo auch einfach wirklich das Velofahren nochmal attraktiver macht. Also es läuft diesbezüglich in Basel sehr, sehr viel. Also
Velofahren attraktiver machen ist das eine, die Infrastruktur verbessern. Aber wie bringt man jetzt jemanden, der seit 20 Jahren nicht Velo gefahren ist, denn aufs Velo?
Gut, ich glaube, man müsste auch nicht alle Leute aufs Velo bringen. Nochmal, wichtig, also das absolut effizienteste Verkehrsmittel ist das Tram. Weil wenn man jetzt beispielsweise mal 5 Minuten an BAFI steht und schaut, wie viele Leute kommen und gehen, das wäre mit dem Velo gar nicht bewältigbar. Von dem her am besten ist tatsächlich zu Fuß gehen oder mit dem ÖV. Also ich glaube, die können, sollen sich unbedingt sicher fühlen. Und zwar von 8-Jährigen bis 88-Jährigen. Aber die anderen dürfen selbst, also das ist mindestens so gut, wenn die Leute den ÖV übernehmen.
Wobei, wenn das Tram dann durch den Stau stecken bleibt, das wäre wieder eine andere Baustelle, die wir da vielleicht würden aufmachen würden, dass vielleicht zu viele das Tram unterwegs sind.
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die wir immer wieder führen. Ich glaube, an was man dort einfach muss denken ist, stellen Sie sich jetzt mal vor, wir würden entscheiden, ausgerechnet die Tramlinie, die von Ihrem Quartier in die Innenstadt führt, umzuleiten. Ich glaube, da wären Sie der Erste, der keine Freude daran hätten. Also es ist eine Schwierigkeit, dass einerseits alle eine Direktverbindung in die Innenstadt wollen und andererseits tatsächlich heute zu viele Tramlinien durch die Innenstadt gehen. Das müssen wir anschauen.
Ich komme mit dem 14er, von dem her, die ist sowieso eine Baustelle, das Jahr gesehen, nächstes Jahr auch wieder. Ich habe mich daran gewöhnt. Freineichen würde aber noch mal gerne zurückkommen auf die Frage von der Kollegin vorher. Das Umdenken mit uns, eben, Sie sind hier radikaler unterwegs, so drückt noch mehr Screen durch, gerade eben, wenn es um das Velofahren geht, ist das, was bei Ihnen zu wenig zum Ausdruck kommt, aktuell bei der Klimastrategie, auch generell bei der Prioritätensetzung, dass man hier muss halt schärfer reinfahren, die Leute auch zu einem Umdenken oder zu einem Umsteigen bewegen.
Also zuerst mal, ich finde das Wort radikal nicht zutreffend. Ich anerkenne einfach eine gewisse Dringlichkeit und ich denke, wir müssten mehr unter dieser Dringlichkeit dann auch betrachten und unsere Ziele auch anpassen an die Dringlichkeit. Aber es hat nichts mit Radikalität zu tun, es geht mir auch nicht darum, dass irgendjemand auf der Strecke bleibt. Im Gegenteil, ich finde, wir müssen eben genau schauen, dass wir alle Personen mitnehmen auf dieser Herausforderung oder auch dem Change-Prozess, den wir im Moment sicher stecken als Stadt oder auch als Welt. Wir ist es wichtig, dass wir die Leute mitnehmen können. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir erklären, wieso gewisse Änderungen möglich sind, aber wir müssen auch alte Gewohnheiten auflösen. Und wir müssen halt, ja, man muss halt dazu stehen, wo man dann sagen, es ist vielleicht auch okay, dass man nicht mit dem Auto die 3 Minuten zum Bäcker fährt, sondern dann läuft oder das Velo nimmt. Aber das ist... Wir müssen einfach dort hinkommen, was die Strassenraumhierarchie, dass man dort wirklich merkt, dass wir auf das nehmen, was am besten ist für alle und nicht das, was für Einzelne vielleicht gerade am angenehmsten ist.
Genau das, was Sie jetzt gesagt haben, kann man auch aufs Stadtklima umwandeln. Der Satz passt eigentlich perfekt. Frau Keller, Sie haben das Stadtklimakonzept in Ihren ersten 4 Amtsjahren verabschiedet. Sind Sie zufrieden und ist Basel auf einem guten Weg?
Mittlerweile sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es hat tatsächlich ein Umdenken gebraucht. Es ist, heute können wir doppelt so viel Boden entsiegeln bei einer Baustelle, wie wir das noch gemacht haben vor 4 Jahren. Das ist eindrücklich. Und eben dutzende Bäume, die wir können pflanzen bei verschiedenen Baustellen. Das Umdenken hat es aber gebraucht. Das Bewusstsein, ich mag mich auch noch erinnern, ich war ja vorher auch im Parlament gewesen. Da hat man noch viel mehr darüber gestritten. Braucht es jetzt da wirklich noch einen Baum? Oder ich erinnere auch an die Abstimmung zum Friedhof Hörnli. Also es war zeitweise noch emotionaler gewesen und da hat jetzt wirklich ein Umdenken stattgefunden und wir prüfen das bei jeder Baustelle. Und das wird man in 15 Jahren, also das wird wahrnehmbar eine andere Stadt sein in 15 Jahren. Aber eben, wir nutzen jetzt die Baustellen, die es ohnehin schon gibt. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Stadt nicht noch zusätzlich belasten. Es ist auch wirtschaftlich, es ist ökonomischer, es ist übrigens auch ökologischer, weil man dann nicht Strassen aufreisst, die eigentlich noch in gutem Zustand sind.
Sie haben mir aber auch schon mal erzählt, Anina Ineichen, Sie fahren oft über einen Freilagerplatz, dass eben gerade, wenn es darum geht, prüfen, Asphalt, was können wir noch wie machen, dass das eben nicht überall der Fall ist, wenn Sie durch die Stadt gehen.
Ja, das Projekt ist jetzt natürlich älter als 4 Jahre. Ich glaube, es hat schon ein Umdenken stattgefunden, aber noch viel zu oft kommt man zum Schluss, man kann jetzt dort keinen Baum setzen. Und dann denke ich immer, es geht ja nicht um den Baum, sondern es geht um eine Begrünungsmassnahme. Eine Begrünungsmassnahme kann auch einfach eine Entsiegelung sein, wo es noch ein bisschen Sträucher drauf hat oder Gräser. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Und ich glaube, das sehe ich noch zu wenig. Sondern da kommt auf die Begründung, es kann kein Baum gepflanzt werden. Oder jetzt auch gerade in der Güterstrasse, dann tut man so kleine Bäume pflanzen, weil es dort noch Tramleitungen hat. Dass man dort ein bisschen mehr Mut macht zu Begrünung. Dass man halt mal sagt, bei den Tramlischinen könnte man zwischendrin, wenn sie halt autofrei wären, zum Beispiel, könnte man auch zwischendrin mehr noch Grünflächen machen. Wir müssen einfach vorwärts machen. Und wir müssen wirklich schnell vorwärts machen. Und es profitieren nachher alle. Und ich glaube, man muss das einfach schaffen, dass wir da dann auch alle am gleichen Strang ziehen.
Sind Sie ein bisschen mutlos?
Nein, also da testen wir auch ganz viel. Ich darf jetzt beispielsweise erinnern, weil es ja gerade jüngst in den Schlagzeilen war, ist die Römergasse, wo wir jetzt eben gesagt haben, dass da haben jetzt tatsächlich grosse Bäume, die natürlich das Beste wären für Stadtklima, kein Platz im Boden, wo wir jetzt auch mit Sträuchern arbeiten. Aber auch Tests, die wir jetzt machen mit den entsiegelten Parkplätzen, nicht nur in ganz kleinen Quartierstrassen, das war bisher schon möglich gewesen, aber auch in stärker befahrenen Strassen. Und jetzt gerade etwas, was ich für die nächste Legislatur stark will vorantreiben, ist das Schwammstadtprinzip. Wir reden im Moment alle über Begrünung, aber das, was uns noch sehr wird herausfordern die nächsten Jahre, ist das fehlende Wasser im Sommer, Trockenheit. Und wir in die Volta Nord, Liesbüchel planen wir wirklich ein ganzes Schwammstadtquartier nach diesem Prinzip. Und das sind Sachen, also das ist dann ganz eine andere Art zu bauen.
Sie haben das Prinzip vor ein paar Jahren vorgestellt. Ich glaube, das war relativ noch am Anfang von Ihrer Amtszeit gesehen, auf dem Erlenmattplatz, wenn ich richtig bin. Was hat man da schon für Erfahrungen können sammeln?
Mit dem Schwammstadtprinzip? Ja, also es ist tatsächlich so, dass man erste Versuche, also Es ist noch spannend. In den 90er Jahren hat man alles versiegeln, weil man eine saubere Stadt wollte, wo man irgendwie keine dreckigen Schuhe hat und praktisch mit dem Putzwägel durch. Und das ist natürlich vorbei. Also man hat sogar Baumrabatte zu. Weil man gesagt hat, eben, das ist unpraktisch. Und da ist heute komplett, müssen wir komplett in die andere Richtung. Wir sind den Baumstandort, eben die Rabatte am vergrössern, das Wasser am versickern lassen, auch einfach zum Titz zu reduzieren, wo sonst der Asphalt ausstrahlt.
Ja, aber jetzt gerade zum Beispiel beim Tellplatz passiert das ja genau nicht. Also dort einerseits tut man die Bäume wegnehmen, obwohl es ja da noch ein bisschen strittig war, ob das überhaupt nötig ist. Und andererseits wird es nachher wieder exakt gleich zugemacht. Ist das ein Platz, klar, es fahren ein Auto drüber, es hat auch noch mehrere grosse Restaurationsbetriebe, aber da könnte man, glaube ich, schon entsiegeln. Und was ich halt auch noch finde, also, ja, die Tests sind mir langsam, am Anfang bin ich ganz begeistert gewesen, von dem machen wir Pilot, aber langsam merke ich eigentlich, wir haben gar keine Zeit für Pilot und man kann ja einfach machen. Und wenn man dann entsiegelt die Parkplätze als Pilotprojekt davon machen, finde ich das wie ein bisschen verlorene Energie. Man kann es ja einfach machen. Dann hat man eine Strasse, einen entsiegelten Parkplatz. Was verlieren wir dabei?
Ja, also ich glaube, wir haben schlussendlich einfach gesetzliche Grundlagen, die im Moment nicht gehen, beispielsweise gerade für entsiegelte Parkplätze in stark befahrenen Strassen. Also da müssen wir uns natürlich schon an die gesetzlichen Grundlagen halten. Aber beim Tellplatz ist ja sehr, sehr viel entsiegelt. Das ist so eine Art Mergelbelage. Also dort haben wir das Prinzip schon angewendet. Ich glaube tatsächlich, dort ist so eine, wenn Sie mal am Tellplatz am Oben vorbeigehen, da sind so viele Stühle und Leute, die dort sitzen. Ich glaube, ein komplett freier Boden, das wäre dort tatsächlich schwierig. Darum haben wir dort so eine Mischung gewählt aus dem Boden, der zwar durchlässig ist, aber auch ein paar Jahre hält, wenn die Leute mit den Stühlen und Tisch und die ganze Gastronomiebetrieb, wir sind schon am Ende noch eine Stadt und es muss an einer intensiven Nutzung muss es standheben. Darum können wir jetzt auch nicht einfach den ganzen BAFI entsiegeln, das würde nicht gehen mit dem Messer oder mit diesen Ständen und. Also ich glaube, wir sind am Ende eine Stadt, die einer muss funktionieren.
Also vom Kasernareal funktioniert, das ist einfach, glaube ich, ein bisschen anstrengend, dass man immer den Boden reinziehen muss. Aber was ich halt vermisse, ist im Endeffekt, dass man bei der Transformation also Liesbüchel oder auch Erlenmatt, aber ich finde jetzt Erlenmatt eher ein schlechtes Beispiel, ehrlich gesagt. Also man dort ein Projekt durchführt, aber eigentlich der ganze Rest, eben so das Gundeli, wo dort sehe ich wenig Massnahmen für eine Schwammstadt oder auch in der Innenstadt. Natürlich, klar, schwieriger, weil schon viel steht, aber genau dort müsste Bemühungen sein, weil genau dort wird es heiß und genau dort kann man nicht baulich irgendetwas anbauen, wo dann die Massnahmen, also die Klimaadaptionsmassnahmen vielleicht auch noch würde mitbringen.
Also im Rahmen von der Fernwärme machen wir auch das in diesen bestehenden Quartieren. Ich glaube einfach bei den Arealentwicklungen ist es anders, weil wir es von Grund auf anders können denken und ganz eben von Anfang an auch gut und richtig können machen.
An Ihnen einhaken, bei Ihnen spürt man aus Ihren Argumenten raus die starke Dringlichkeit, dass Sie wirklich das Gefühl haben, uns läuft die Zeit davon, um eben die Massnahmen umzusetzen. Frau Keller, spüren Sie die Dringlichkeit auch so fest?
Ja, unbedingt. Also das ist auch der Grund, wieso ich das von Anfang an in meiner Amtszeit auch vorantrieben habe. Ich glaube, das ist auch etwas, wo es sind doch über 1000 Mitarbeitende, wo sie schnell gespürt haben, wo ich jetzt auch wahnsinnig gefreut habe, dass die Innovation auch von ihnen selber kommt. Also sie bringen auch selber Ideen, wo man jetzt noch könnte, man experimentiert jetzt beispielsweise mit einer Form von Pergola noch in der Erlenmatt. Also man fängt dann auch selber an, Sachen entwickeln und ausprobieren. Sehr, sehr niederschwellig.
In der Regierung gelten Sie ein bisschen als Brückenbauerin und ich nehme an, da muss man dann doch auch vielleicht die eigene sehr starke Meinung zu einem Thema auch ein bisschen abschwächen, wenn es dann um die Umsetzung geht.
Es ist einfach immer so, und das ist gerade beim Bau- und Verkehrsdepartement, wo ja die ganze Bevölkerung betroffen ist, es braucht einfach Zeit, man muss die Leute mitnehmen. Ich gehe jetzt nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand, weil ich irgendeine Idee habe, man muss die Leute mitnehmen. Aber das ist auch etwas, was meinem Naturell entspricht und wo man darum nicht schwerfällt.
Sie haben jetzt die Mitarbeitenden angesprochen, die Sie mitnehmen müssen, aber Sie müssen ja auch die Bevölkerung mitnehmen, gerade um Stadtklimamassnahmen umzusetzen. Haben Sie das Gefühl, das gelingt?
Das klingt meistens, weil die Menschen selber merken, wie heiss die Sommer sind, wie trocken plötzlich der Garten oder der Balkon ist. Es klingt aber nicht immer. Also ich habe dann doch einmal pro Monat wieder einen Brief bei mir auf dem Tisch, wo jemand sich bitterlich beklagt über einen Parkplatzabbau oder über eine Veränderung. Aber meistens, wenn ich dann zurückschreibe und dann nochmal erkläre, was der Grund ist, dann kommt meistens doch so eine, doch etwas Verständnisvolles auch wieder retour.
Und dann müssen Sie auch noch ein bisschen Spott ernten, wenn es um Sonnenschirm geht, die aufgestellt werden sollen, oder um irgendwelche Sprinkleranlagen, die ein bisschen den Leuten helfen im Sommer. Frustriert das ab und zu ein bisschen, dass man sich dann fast mehr mit dem muss beschäftigen?
Nein, ich verstand es wirklich. Ich verstand, dass man dann im ersten Moment auch ein Stirnrunzeln hat. Also so, wieso macht man jetzt da einen Sonnenschirm und eben nicht einen Baum? Aber wenn man dann den Leuten erklärt, dass beispielsweise an diesem Ort sehr wohl in 10 Jahren ein Baum gepflanzt ist, wird, aber erst eben, wenn es die Baustelle gibt, dass das eine vorübergehende Massnahme ist oder dass es andere Gründe hat, dann ist ja meistens viel Verständnis rum.
Anine Eneichen, finden Sie, der Kanton Basel-Stadt erklärt das genug gut?
Nein, ich denke, es kommt eben nicht an. Also ich kann es ja selber nicht begreifen, was man jetzt beim Biozentrum auf dem Vorplatz einfach nur ein paar Holzgebilde hat mit Pflanzen drauf, dass man so etwas heute noch baut oder dass Fassadenbegrünung fast kein Thema ist bei den neu gebauten Gebäuden, die wir haben. Dass das noch nicht so ist, kann ich schwer begreifen und ich glaube, dass es in Zukunft so kann sein, muss man einfach bevölkern, muss man halt auch irgendwie erklären, dass man vielleicht mal eine extra Meile muss gehen, auch finanziell, um so Sachen anzubekommen. Und das sehe ich wenig.
Und wenn Sie die Wahl würden schaffen, sehen Sie denn stärkere Möglichkeiten hier als linke Regierung, mehr so Vorhaben können durchzubringen? Würden Sie das probieren, stärker entsprechend auch reinzutragen?
Also die Struktur ist immer noch die gleiche. Man ist eine Person von 7, auch nach meiner Wahl. Ich glaube, natürlich, ich würde es stark reinbringen. Ich würde es auch mit einer starken sozialen Argumentation reinbringen, weil genau die Erhitzung von der Stadt oder auch die Lärmbelastung die ärmeren Personen mehr betrifft. Vielleicht würde man sich so mehr Gehör können verschaffen, aber wir sehen ja nicht in die Regierungsdiskussionen rein. Was man kann sagen, ist, ich habe da unbedingt die Wille und ich habe auch einen Drang, um das zu ändern.
Sie haben Lust auf das Amt, Anina Eneichen. Wenn es aber nicht wird klappen, wie geht es denn für Sie weiter?
Also ich habe ja immer noch eine Stelle, ich arbeite noch immer, ich bin immer noch Grossrätin, bin jetzt gerade wieder gewählt worden. Von dem her, es geht auf jeden Fall weiter. Es wäre einfach ein spannendes Amt.
Esther Keller, wie wird es denn bei Ihnen weitergehen, falls Sie die Wahl nicht schaffen? Hätten Sie einen Notfallplan schon in der Schublade?
Das ist jetzt tatsächlich ein Gedanke, den ich mir nicht mache. Nicht, weil ich jetzt so siegessicher wäre. Überhaupt nicht. Ich glaube, Wahl weiss man wirklich erst im letzten Moment auch, wie sie entschieden ist. Aber als Sportlerin sage ich mir, fokussiert bleiben bis zum Schluss im Wettbewerb und also wirklich das Ziel vor Augen haben.
Das Ziel bis zum Schluss im Auge behalten. Wir haben für Sie beide auch noch eine kleine Aufgabe zum Abschluss. Und zwar haben wir gedacht, wir geben Ihnen einerseits eine Carte Blanche. Sie bekommen 30 Sekunden Zeit, um einen Wahlwerbespot zu machen für Sie selber. Warum sollten Sie in die Regierung gewählt werden? 30 Sekunden, wo wir stoppen, wo Sie dürfen sagen, was Sie wollen. Sie haben einfach eine Aufgabe. Sie haben 3 Wörter, die wir beide vorgeben, müssen Sie in Ihren Wahlwerbespot einbauen. Aber ansonsten dürfen Sie sagen, was Sie wollen. 3 Wörter einbauen und dann dürfen Sie starten für 30 Sekunden. Haben natürlich auch noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und die 3 Wörter wären Parkplatz, Trump und Weihnachtsbaum. Also 30 Sekunden, wo Sie einen Wahlwerbespot dürfen machen, einfach mit diesen 3 Wörtern. Wo würde das erste Ball die Herausforderung zuspielen?
Ja, also. Liebe Baslerinnen und Basler, ihr habt die einmalige Chance, dass wir im Gegensatz zu den USA mit dem Trump hier eine demokratische Wahl haben. Egal wie es rauskommt, es wird eine demokratische Lösung sein am Schluss. Ich setze mich ein, damit wir statt Blechautos auf Parkplätzen eine schöne Strasse haben, Bäume und ein Leben können haben, das uns passt und wo wir die Stadt geniessen können, so wie sie ist. Und ganz wichtig, dass unser Weihnachtsbaum fest im Boden verankert ist und nicht in einem Topf.
Punkt, Landung, 29 Sekunden haben Sie noch gebraucht. Und mit allen drei Wörtern. Der Wahlwerbespot ist das gesehen von der Anina Ineichen. Spielen wir den Ball zu zur Regierungsrätin, der Esther Keller.
Ja, liebe Baslerinnen und Basler, wir haben in Amerika gesehen oder gesehen in Amerika jetzt auch mit dem Wahl von Trump eine starke Polarisierung. Etwas, für was ich stand, ist wirklich eine ausbalancierte Regierung. Eine Regierung, die auch an die Erfolge anknüpft, die in der letzten Legislatur im Sozialen, wirtschaftlich, aber auch in allen Bereichen wirklich gelungen ist. Ja, ich würde mich freuen, unter dem Weihnachtsbaum auf das anzustossen, weil ich habe noch sehr, sehr viel los. Und mit dem Thema Parkplatz werden wir uns noch lange beschäftigen.
Auch das ein Punkt.
Souverän, würde ich sagen.
Der Parkplatz habe ich jetzt irgendwann mal runterbringen.
Irgendwie vergessen vielleicht.
Das spricht so wie jetzt auch für Ihre ersten 4 Jahre, oder? Irgendwo muss man den Parkplatz noch unterbringen.
Wir bedanken uns ganz herzlich, Esther Keller, Anina Ineichen. Danke, dass Sie beide im Wahllokal-Podcast mit dabei gewesen sind. Wir wünschen Ihnen für den Endspurt alles Gute. Sind gespannt auf die Wahlkampfaktionen, die noch kommen. Ich nehme an, da dürfen wir auch noch etwas erwarten und sind dann vor allem gespannt auf die Wahl am 24. November.
Und mit unserem Podcast ist es noch nicht vorbei mit der Erfolg, die jetzt ein bisschen besonderer gewesen ist. Wir melden uns natürlich wieder nach den Wahlen, nach den Abstimmungen am 24. November, hören wir uns nochmal und dann analysieren wir natürlich auch, was ist bei den Wahlen rausgekommen, bei Ihnen beiden, Frau Keller, Frau Ineichen, aber auch, was ist mit den Abstimmungen passiert. Dankeschön vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wahllokal, der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Grossrot und Sie sind heute noch dabei.